In der heutigen Episode spreche ich wieder mit Martin Baxmann. Und zwar sprechen wir über das Thema Praxisabgabe. Was sollte man im Vorfeld bedenken, beziehungsweise wie sollte man sich auf eine Praxisabgabe einstellen? Viel Spaß beim Reinhören. Partner dieses Podcastes ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. So, herzlich willkommen zur Folge 88. Was sollte man bei einem Praxisverkauf beachten, beziehungsweise was sollte man vorbereiten? Und in dieser Folge wieder mit Martin Baxmann. Lieber Martin, ich freue mich, dass du wieder am Start bist.
Hi Christian, ja, ich freue mich auch. Schönes Gespräch, hoffe ich wird das mit euch und mit Christian, wie immer.
Das hat mir richtig Spaß gemacht beim letzten Mal. Ich glaube, da ist viel Wertvolles rübergekommen und wir werden es ja auch sozusagen an Feedback merken und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass euch das was gebracht hat. Martin ist ein sehr, sehr gut ausgebildeter Mensch, der in vielen Disziplinen unterwegs ist und ich glaube, es ist immer sehr hilfreich, wenn man mit jemandem spricht, der schon sehr viel erlebt hat, Upsides hatte, Downsides hatte, aber insgesamt seinen goldenen Faden immer verfolgt hat und damit auch sehr erfolgreich ist. Und ich glaube, das kann sehr stark helfen. Martin, wir sollten vielleicht nochmal über die Sachen sprechen, die nicht geklappt haben. Ich glaube, das sollten wir vielleicht auch nochmal mit aufnehmen. Ich habe da jedenfalls viel zu erzählen und vielleicht hast du auch das eine oder andere zu erzählen.
Das können wir gerne machen, das ist immer spannend. Die Frage ist ja dann auch immer, wie ist man da reingekommen, wie ist man wieder rausgekommen, wie ist man da durchgekommen. Das heißt, hat ja auch wieder direkt mehrere Phasen, die sehr spannend sind. Wir verstehen uns da eh und ich finde das immer ganz schön, wenn so die Leute, die miteinander reden, auch auf einer Wellenlänge liegen und man merkt dann vielleicht auch selber, hey, die Gedanken habe ich vielleicht auch schon mal gehabt oder habe ich vielleicht nur noch nicht so verbalisiert oder so. Das finde ich immer ganz angenehm und ganz nett dann auch.
Genau, denn uns treibt ja auch an, wir wollen jeden Tag besser werden, das haben wir ja schon festgestellt und ich glaube, du machst mich besser und vielleicht helfe ich auch mit irgendeinem Punkt, sagen, okay, klick, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. Also insofern, liebe Leute, Praxisverkauf, ich sag mal so, das ist schon eine hochemotionale Angelegenheit. Ne? Das ist wie das Haus, in dem die Kinder groß geworden sind und möglicherweise vergleichbar mit, ich sag mal so, sehr beziehungsnahen, beziehungsengen Themen von der emotionalen Aufladung her. Man hat da sehr viel Zeit seines Lebens verbracht. Man hat auch hier die komplette Achterbahn mitgenommen. Keiner, den ich kenne, der die Praxis abgibt, hat gesagt, er hat nur Sonne gesehen. Die haben auch alle Jahreszeiten durch. Und am Ende des Tages, dadurch, dass ich halt nicht nur Sonne sehe, sondern dass ich auch, ich sag mal so, ganz viele Gruben mitgenommen habe auf der Strecke, habe ich ja eine Beziehung aufgebaut. Und ich denke, man sollte den Praxisverkauf oder die Vorbereitung zum Praxisverkauf damit starten, dass es zwei Dimensionen gibt. Einmal die sachliche, fachliche, ne? Also Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Und einmal die emotionale Ebene. Und übergewichten würde ich die emotionale. Denn das, was wir sehen an den Praxisverkäufen, die wir über die Jahre begleitet haben, machen wir auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt, dass wir das an Gründer abgeben, aber auch an größere Verbände verkaufen. Es sind meist nicht die Zahlen, worüber eine Uneinigkeit besteht. Das kriegt man irgendwie sachlich geregelt. Es sind dann die Emotionen. Und deswegen würde ich auch heute da ein wahrscheinlich besonderes Augenmerk auf dieses Thema legen, Martin, wenn das für dich okay ist, dass wir da einfach auch gucken, wie kriegt man da eine gewisse Distanz dazu? Wie kann man sich selber in diesem Prozess vorbereiten auf diesen Praxisverkauf? Was ist denn dein Take dazu?
Im Prinzip suchen wir immer noch nach einem Thema, wo wir so ein bisschen konträr laufen. Und du hast jetzt gerade wieder die Kurve zurückgekriegt zu mir, weil im Prinzip wollte ich gerade als erstes so einsteigen, dass ich mir überlegt habe, okay, du bringst das Thema Emotionen jetzt ganz nach vorne. Und jetzt kommt einmal eine etwas steile, provokative These auch für euch zu Hause.
Bitte.
Wieso seid ihr eigentlich immer emotional beim Praxisverkauf, während ihr erstens vorher die ganze Zeit gejammert habt, wie scheiße das doch alles ist? Und zweitens, ihr quasi eigentlich nie richtig gelernt habt, wie man ein Unternehmen führt. So, das ist jetzt natürlich einmal komplett provokativ, so ein nasser Waschlappen jetzt rechts und links um die Ohren. Und das trifft natürlich auch nicht für alle zu. Aber das Spannende ist wirklich, dass die Emotionen da so eine große Rolle spielen. Und Wo du gerade die Brücke geschlagen hast zu dem, was ich im Prinzip auch vertrete, ist das Thema, wie kriege ich es hin, diese Emotionen da so ein bisschen rauszunehmen, ohne jetzt quasi eine total kalte, unempathische oder, sage ich mal, die Kultur der aufgebauten Praxis mit Füßen tretende Maschine quasi irgendwie geworden bin. Da habe ich auch mich sehr, sehr lange gefragt, wie das wohl sein kann. Bei mir hat da wirklich erst eine Veränderung im Denken ganz konkret stattgefunden, als ich angefangen habe, in irgendwelchen Advisory Boards oder so für größere Firmen oder auch für Startups zu sein. Weil gerade im Bereich der Startup-Szene, Technologie, Medizintechnik und was weiß ich so in dem Bereich, da werden ganz oft Firmen hochgezogen oder Konzepte entwickelt, die von vornherein darauf ausgerichtet sind, zum Verkauf zu führen. Das heißt, da geht es gar nicht zwingend darum, ein Familienunternehmen oder irgendwas in der Form für die nächsten 50 Jahre mit, sag ich mal, der Firma selbst als nachhaltigen Wert aufzubauen, sondern es geht tatsächlich eher um das neue Konzept, um die Produkte, die entwickelt werden, um die Bedürfniserfüllung der Kunden, was dann letzten Endes ein nachhaltiges Ergebnis bringen soll. Diesen Gedanken jetzt, den fand ich sehr spannend und den möchte ich nochmal wirklich ganz genau auf den Punkt bringen, weil da kommen wir nämlich fast mehr zur Frage, wann bereite ich meinen Praxisverkauf vor, statt wie bereite ich ihn vor. Und im Prinzip macht es total Sinn, von Anfang an die Praxis so aufzubauen, so zu gestalten, dass sie für einen Praxisverkauf irgendwann einmal geeignet ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das machen? Und da gibt es wieder zwei grundsätzliche Dinge und da bin ich auch genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Im Prinzip ganz kurz zusammengefasst, Nummer eins, ganz klar ist das Mindset. Und da sind wir ganz klar beim Thema Emotionen und bei Glaubenssätzen und all solchen Dingen, wo man sagen muss, ah, ich bin doch Arzt, ich bin doch kein Geschäftsmann. Oder aber auch so andere Glaubenssätze, ja, meine Praxis wird später schon jemand kaufen, weil das wird ja immer noch gebraucht. Oder aber auch mein Kundenstamm oder mein Personal hat irgendeinen ideellen Wert oder sonst irgendwas. Oder meine Praxisgeräte haben tatsächlich einen Wert über die Abschreibung hinaus und so weiter. Das sind ja alles so Themen, die einen dann treffen. Und gleichzeitig natürlich auch die persönliche Bindung, die man hatte. Also sag mal, das Mindset ist das eine, was ganz wichtig ist. Das andere aber auch, und da kommen wir zu einem meiner klassischen Lieblingsthemen, wie ihr jetzt sicherlich auch schon zu Hause gemerkt habt, das Thema Strukturierung, Aufbau von Prozessen und so weiter und so fort. Und das ist genau der Punkt, wo es dann spannend wird, dass wir dort bestimmte Dinge einfach sauber aufbauen, damit wir hinterher auch interessant für den Verkauf sind. Und vielleicht bevor wir darauf eingehen, was könnte denn interessant für einen Käufer jetzt letztendlich sein und vielleicht auch für was für einen Käufer? Das ist ja auch nochmal, an wen will ich überhaupt verkaufen, wenn ich mal verkaufen will? Das ist ja auch nochmal ganz, ganz extrem spannend, sich damit auseinanderzusetzen, würde ich sagen. Was meinst du dazu, Christian? Und wie siehst du das dann aus deiner Erfahrung, wie ich das jetzt gerade mal so zusammengefasst habe?
Jetzt kommt die Werbung.
Liebe Zahnärzte und Zahnärzte, sind Sie bereit, Ihre Aligner-Therapie auf das nächste Level zu heben? Dann mal aufgepasst. Straight Aligner, ausgeschrieben STRAIGHT, bieten Ihnen einen rundum sorglos Service ab dem ersten Schritt. Von der ersten Beratung bis zur finalen Anpassung, Sie sind an Ihrer Seite. Die Betreuung durch erfahrene Fachärzte der Kieferorthopädie garantiert die höchste Qualität und Sicherheit. Also, nur ausgebildete Kieferorthopäden machen es. Und das Beste daran, der Service, die Beratung und die Herstellung sind komplett made in Germany. Schnell, effizient und kostengünstig. Und das ist das Versprechen an Sie. Mit Straight können Sie individuelle Anpassungen des Behandlungsplanes jederzeit vornehmen. Keine extra Kosten für Zertifizierung, Geräte oder Lizenzen. Das spart Ihnen Zeit und Geld. Die innovativen Online-Tools machen die Abwicklung intuitiv und einfach. Und damit Ihre Praxis auch weiterhin im besten Licht erstrahlt, bietet Ihnen Straight Marketingmaterial für die bestmögliche Patientenansprache. Profitieren Sie von einem sicheren Behandlungserfolg mit Straight. Ihre Patienten werden es Ihnen danken. Und Sie sich selbst auch. Kontaktieren Sie Straight noch heute unter www.straight.de. Also ich finde, das sind alles richtige Punkte. Fangen wir mal bei deinen ersten beiden Punkten an. Die Thematik des Managements in einer Praxis und die Thematik des Jammerns. Die hast du ja ganz zu Beginn angesprochen. Und zur Thematik des Managements, da fällt mir eigentlich immer so ein Vergleich an. Wenn man ein paar Kinder hat und das eine Kind ist besonders gut in der Schule, weil es vielleicht das erste ist, das geboren ist und ein paar Jahre älter ist als das zweite und man hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. Man hat geholfen, lesen zu lernen, schreiben zu lernen. Man hat unterstützt bei den Hausaufgaben, dafür gesorgt, dass die Hausaufgaben alle gemacht worden sind und die Schulleistungen sind gut. Beim zweiten Kind lässt man vielleicht so ein bisschen den Faden hängen. Ich konstruiere jetzt das. Was kann es komplett auch andersrum sein? Man kümmert sich vielleicht nicht mehr so doll. Vielleicht ist das erste Kind ein Mädchen, das zweite Kind ein Junge und der ist ein bisschen wilder, spielt mehr Fußball und kann nicht so ruhig sitzen und das Mädchen kann ruhiger sitzen. So, am Ende des Tages habe ich einmal meinen Job als Eltern sehr gut gemacht und einmal vielleicht nur mittelmäßig gemacht. Und die Frage ist jetzt, habe ich dann weniger Emotionen bei dem einen Kind als bei dem anderen? Ich behaupte mal, dass es im großen Durchschnitt immer ungefähr gleich verteilt ist. Kleine Randanekdote. Ich bin auch davon überzeugt, dass es immer ein Lieblingskind gibt, eins, was ein bisschen bevorzugt wird oder wo man ein bisschen mehr zusteht und zum anderen. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass sich das immer wieder durchwechselt. Ne? Und im Großen und Ganzen wird es dann gleich verteilt sein. Ja? Das einmal zur Emotionalität. Ich glaube nicht, dass nur dadurch, dass ich ein fehlerhaftes Management angelegt habe, ich eine weniger tiefe emotionale Bindung aufgebaut habe. Und sie auch nicht so einfach mit diesem sachlichen Gedanken, okay, ich habe es eigentlich nicht so richtig geil gemanagt, von der Uhr kriege. Der zweite Punkt ist das Jammern. Und hier triffst du den Nagel auf den berühmten Kopf, aus meiner Sicht. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wie man so doll mit einer Zahnarztpraxis als Inhaber, Inhaberin auf die Idee kommt, ins Jammern zu geraten, dass man das zu Hause an den Mittagstisch nimmt, an den Abendbrottisch, dass man es bei den Teambesprechungen jammert, dass man auf den Kongressen jammert, dass man in den Internetforen jammert. Überall wird gejammert. Und dann schlage ich das KZBV-Jahrbuch auf und sehe, dass wir eine Durchschnittsrendite von 32,3% haben vor Unternehmensgehalt. Unternehmensgehalt runter von 19%. Welches mittelständische Unternehmen hat nach Unternehmergehalt eine Rendite von 19%. Dieser 30-Milliarden-Topf, aus dem sich die GKV und die PKV zehrt, der für die Zahnärzte ausgeschüttet wird, der jedes Jahr ein paar Prozent wächst, was man auch mal dazu erwähnen sollte, der ist sozusagen unser staatlicher Gesundheitsfonds. Das Geld steht zur Verfügung und wird verteilt. Es wird verteilt. Ja? Frag mal die Dachdecker, wie viel da verteilt wird. Die Zinsen gehen 1% hoch, da waren es im Vorjahr 25 Milliarden, 1% mehr Zinsen, da gibt es nur noch Aufträge von 15 Milliarden. Noch 2% Zinsen mehr, gibt es Aufträge von 5 Milliarden. Zinsen bei 0 gibt es Aufträge von 50 Milliarden. Das heißt, wir haben geschützt durch den Staat eine brutal abgeschwächte Schwankung, Volatilität, wenn man so will, die uns eigentlich unglaubliche Sicherheit geben sollte, für die wir dankbar sein sollten. Aus meiner Sicht. So, das zu deinen beiden Punkten. Ich gebe dir mit diesen Punkten recht. Ich glaube nur nicht, du kriegst, dass du die Emotionalität von der Platine bekommst, auch wenn du ein mieser Chef, ein mieser Manager bist. Es ist drin, ja? Deine letzte Frage war, wie ich das sehe, an wen ich da verkaufe. Also, ich erlebe es, den einen ist es nicht so wichtig, den einen ist es wichtiger. Wo ich einen Unterschied machen würde, ist, wenn es die eigenen Kinder sind. Wenn die eigenen Kinder Zahnmedizin studieren oder an irgendeiner zahnmedizinischen Fakultät aktiv sind, im In- oder im Ausland, und ich bin selber Vati oder Mutti und habe eine Zahnarztpraxis. Dieser innere Wunsch, dass der Nachwuchs mal die Praxis übernimmt, der ist brutal hoch. Und es wird weiter investiert in der Praxis. Sie wird weitergeführt. Man will jetzt auch keinen Schrott übergeben. Man will jetzt auch nicht die ausgepresste Zitrone da irgendwie da lassen. Die in dieser dynastischen Nachfolgeidee habe ich eine in der Regel top investierte Praxis. Ich bin nur nicht sicher, ob der Nachfolger auch wirklich mein Nachfolger werden wird. Denn das, was wir in den letzten Jahren sehen, ist, dass es mitnichten so ist, dass Sohne, Mann oder Töchterlein dann in diese Praxis ganz automatisch reingeht. Überhaupt nicht. Ich will in die Stadt, ich will dorthin. Nee, ich stelle es mir ganz anders vor und mit deinen Patienten schon mal gar nicht und so weiter und so fort. Andere Fachrichtung. So. Da sehe ich, dass da ein unbedingter Wunsch ist, den Nachfolger reinzubekommen, also Sohn und Tochter reinzubekommen. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist eigentlich schon vieles egal. Dann zählt meist der gute und der hohe Preis, den man ja dann noch erzielen kann, weil man sie praktisch sehr gut investiert hat.
Ja, ganz spannender Punkt. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man irgendwelche Systeme schafft, dass das Ganze auch noch irgendeinen Wert hat. Das ist das eine. Und es ist auch ganz klar immer ein großes Thema, die Übergangsregelung sozusagen, wie man die dann letzten Endes auch gestalten will. Gerade von den älter Eingesessenen haben oft so die Gedanken, jawohl, ich gebe da meine Praxis ab und dann gibt es dann auch noch eine Übergabezeit, damit ich dann den Neuen auch einarbeiten kann. Wobei man dann sagen kann, okay, da gibt es manchmal auch Käufer, die genau das wollen, was natürlich dann auch ein guter Fit ist. Aber oft ist es gut gemeint und schlecht gemacht am Ende des Tages. Denn ganz oft ist es gerade so, dass eine Einarbeitung tatsächlich dann erst wirklich nötig ist, wenn die Prozesse nicht so gestaltet sind, dass eine Übergabe, Klinke in die Hand, möglich ist. Und was für Kriterien gibt es da zum Beispiel dafür? Zum Beispiel, das sehe ich ganz oft in meinen Coachings, die ich mache, fangen wir ganz oft an mit Rollenbeschreibungen für Mitarbeiter und so weiter. Und dann sind wir irgendwann mal fertig, haben alle Rollenbeschreibungen gemacht. Das war dann schon ein Kraftakt. Aber in der Regel fehlt immer genau dann eine Rolle, dann die nämlich des Chefs. Beziehungsweise der Chef hat ja oft auch mehrere Rollen, will das jetzt gar nicht so sehr vertiefen. Die Rolle kann sein der Behandler, kann sein der Manager, kann sein der Coach der Praxis und das Herz und das Leben und der Motivator, der Repräsentant, was weiß ich, der Finanzier. Also da gibt es ja sehr viele Rollen, die man haben kann, aber dieses Rollenbewusstsein fehlt dann ganz oft. Und das ist gerade so spannend, wenn man dann sagen muss, dass dann die, sag ich mal, die das nicht gut vorbereitet haben, weil sie vielleicht eine super Praxis führen, aber rein intuitiv geführt haben, die aber auch relativ schlecht übergeben können, weil es gibt ja nichts, was man dem Nachfolger beibringen kann, wenn die Person und die Persönlichkeit, also quasi der Avatar, wenn man das, oder die Persona, würde man das marketingtechnisch eher bezeichnen, quasi mehr oder weniger unersetzbar dort geschaffen ist. Und man eben die nicht rausnehmen kann und jemand anderen reinsetzen kann. Okay, für manche mag das cool sein, die dann neu reinkommen und selber auch noch ein bisschen geformt werden wollen und sagen, hey, ich möchte so werden wie der Praxisabgeber und ich möchte das machen wie der Praxisabgeber. Aber das sind so die Konflikte, die dann ganz leicht auch entstehen, weil das oft gar nicht geklärt ist. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt in eine Praxis reingehen würde, die übernehmen wollte oder so, und der Vorgänger, der hat kein QM, der hat keine Ahnung von Social Media Marketing oder der hat kein Onboarding für seine neuen Mitarbeiter, der hat keine Schulungsmaßnahmen, die regelmäßig durchgeführt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Von dem möchte ich nicht eingearbeitet werden, weil was soll das bringen? Wo soll das hinführen? Das würde mich genau, und das ist jetzt der nächste Punkt einmal, das, was mich mal erfolgreich gemacht hat, macht mich nicht unbedingt weiter erfolgreich. Das ist etwas, was manchmal sehr hart zu lernen ist, was ich persönlich auch, jetzt hast du gerade gesagt, wo haben wir mal Misserfolge gehabt, wo ich dann auch in dem Moment drüber sprechen könnte. Ich habe jetzt wirklich mehrere Praxen aufgebaut und habe mir auch gedacht, hey, das ist doch ein Blueprint, das ist immer das Gleiche. Ich nehme einfach das System und stülpe das jedes Mal über die neue Konstruktion rüber. Aber, liebe Leute, ich kann euch aus der persönlichen Erfahrung sagen, da habe ich mich geirrt an der einen oder anderen Stelle und das lief dann doch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und da war dann Adaptionsfähigkeit, Anpassung und Gegensteuern und so weiter, Neudenken war dann tatsächlich hilfreich. Und das ist auch, was dann die jungen Leute dann einfach können müssen. Und ich meine, ich will jetzt keine Werbung für euch machen, aber da ist es dann wirklich einfach total sinnvoll, dass wenn man sich überlegt, man möchte eine Praxis übernehmen, dass man sich dann auch konkret nicht nur darauf vorbereitet, wie wir letztes Mal schon jemand gesagt haben, was ist jetzt die coolste Endo-Pfeile, welchen Scanner brauche ich jetzt konkret, sondern wie möchte ich meine Praxis führen? Welche Aufgaben möchte ich in meiner Praxis übernehmen, damit das auch kommuniziert werden kann und das dann auch bei der Übergabe, also quasi wir gucken jetzt von beiden Seiten quasi drauf, vorbereitet werden kann vom Praxisabgeber. Und letzter Punkt dazu dann einmal, weil wir müssen uns auch genau überlegen, an wen wollen wir jetzt überhaupt irgendwann mal verkaufen. Wir sehen, es gehen immer weniger Leute in die Selbstständigkeit. Wir haben einen immer höheren Frauenanteil, was jetzt kein Nachteil ist, sondern auch sehr gute Entwicklung natürlich für die gesamte Zahnmedizin oder auch Kieferorthopädie jetzt konkret bringen mag. Aber wir werden immer stärker den Konflikt Familie, Beruf, Stichwort Work-Life-Balance und so weiter haben, gerade auch mit der Generation Z. Also ich vermische jetzt ganz viele Themen, aber das wird immer spannender jetzt im nächsten Moment einmal werden. Das heißt, wir haben weniger Käufer, wir haben weniger Interessierte, die sich selbstständig machen wollen, wir haben weniger Leute, die Lust haben, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, einfach nur, weil sie es cool finden, weil sie was Nachhaltiges schaffen wollen. Das heißt, wir kriegen ganz neue Verkaufskaufstrukturen. Das heißt, es muss einfach sein, der Einstieg muss gut sein, es muss laufen. Es muss ein Konzept dahinter sein. Wenn man jetzt einen Investor verkaufen will, ja, was will der denn? Okay, der will auch noch jemanden. Warum wollen die immer die Ärzte dann noch 5 oder 10 Jahre drin lassen in dem Konstrukt? Weil die schon wissen, dass die Praxis meistens gar nicht läuft, wenn der Behandler, der Ursprungsbehandler nicht mehr drin ist, weil eben diese Konzepte nicht funktionieren. Viel spannender ist es doch, wenn man wirklich sagen kann, hey, ich habe alles so organisiert, ob ich jetzt da bin oder ob ich jetzt nicht da bin, ist vollkommen egal. Ich habe quasi meinen passiven Einkommensstrang aufgebaut mit meiner eigenen Praxis und dass ich am Patienten stehe, fühlt sich für mich eher an wie ein Hobby. Hey, wie geil ist das denn? Aber das kann man halt auch genau herstellen und da gibt es Strukturen, wie man das machen kann. Da gibt es einfache Konzepte und das verbessert sicherlich dann auch, sag ich mal, die Verkaufsmöglichkeit, weil man einfach ein breiteres Käuferpotenzial hat. Nämlich man kann jemanden einarbeiten, wenn der das will. Man kann einfach die Klinke in die Hand geben, wenn der das will. Man kann an einen Investor, ich lasse jetzt mal außen vor, ob du das zu Hause cool findest oder nicht, dass man das macht, kann man abgeben. Der Investor kann auch ein anderer Zahnarzt sein. Das muss nicht eine Heuschrecke sein. An irgendjemanden, der das strukturiert weiterführen will. Und so hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und selbst wenn du das machst, du könntest im Zweifelsfall, wenn du so gut geplant hast, auch einfach den Schlüssel umdrehen, deine Patienten an irgendeine andere Praxis sauber weitergeben, deine Mitarbeiter mit dir in den Ruhestand schicken oder vermitteln an den nächsten. Und einfach, wenn du einen guten Vertrag schon vorher gehabt hast, mit deinem Vermieter auch, ganz in Ruhe, ohne wahnsinnige Kosten, das ganze Ding einfach zumachen.
Ja, du hast viele schlaue Sachen gesagt, die ich auch sehr unterstütze. Ich möchte 2 Punkte mal rausgreifen. Einmal den Punkt mit der Frauenquote, wenn man so will. Das heißt, wir kriegen ja sehr, sehr viel mehr junge Zahnmedizinerinnen, die in den Markt reingehen. Nicht zuletzt, das ist auch nochmal eine Folge durch den Numerus Clausus und durch das Schul- und universitäre System. Das ist auch super, ich finde es klasse. Auf der anderen Seite muss man wissen, das ist per Natur und das ist jetzt meine sozusagen statistische Herangehensweise, um das besser erklären zu können, der Mann mehr Risiko einnimmt. 3 von 4 Selbstmorden macht der Mann, über 80% der Online-Wetten oder Gambling-Addiction sind von Männern und nicht von Frauen. Das heißt, wir haben einen kleineren Anteil an Risikobereiten, also Frauen sind grundsätzlich weniger risikobereit als Männer. So. Und wenn man in die Selbstständigkeit, in die Unternehmereigenschaft eintritt, in die Praxis eintritt, natürlich hat man da ein Risiko. Wie groß man das bemessen mag, sei dahingestellt. Das sind vielleicht Dinge, die an die Politik zu adressieren sind, wenn sie wollen, dass mehr Frauen in die Praxen reingehen, wie man das vielleicht unterstützend abschwächen kann, dieses Risiko empfinden. Das führt mich zu Punkt 2. Als letzten Punkt für die heutige Episode sind die Investoren. Ich finde es sehr gut, dass wir hier Investoren haben. Wir brauchen jemanden, der die Praxis trägt. Wir brauchen verschiedene Trägersysteme, weil wir eben vor der Situation stehen, dass jeden Tag, jeder einzelne Kalendertag, nicht Werktag, schließen 2 Praxen ohne Nachfolger. Nur eine hat einen Nachfolger. Und dann kommt eine Generation an jungen Zahnmedizinerinnen rein, die gar nicht mehr eine Praxis, aufgrund des eben genannten, übernehmen möchte. Wie soll es sonst laufen? Es ist alternativlos. Wenn wir diese Versorgung, diese kleinmaschige Versorgung mit 45.000 Praxen oder jetzt sind es vielleicht noch 41.000 Praxen sicherstellen wollen, dann müssen wir es so machen. England hat 12.000 Praxen. Wir können das auch so machen wie das NHS. Ne? Die Praxen dritteln, auch da sind wir auf dem besten Weg, aber dann fahre ich 80, 90, 100 Kilometer zum Zahnarzt. Dann ist es das. Das ist jetzt eine bewusste Entscheidung. Aber so wie ich die Standesvertretung verstehe, wird auf die Lauterbach-Pläne aus einer Krankenhausverdünnung, wir haben 650 Kliniken, wir sollen nur noch 350 haben, das heißt, wir haben deutlich weitere Wege zu den Kliniken. Das ist der Trend, wo wir hinarbeiten. Und gegen diesen Trend wird von unserer Standesvertretung massiv opponiert. Wir brauchen sozusagen eine ortsnahe Versorgung. Gut, wenn ich sage, ich will eine ortsnahe Versorgung haben, dann muss ich auch die Träger haben, die das haben. Und ich sehe keine Alternative neben den Investoren als Träger. Und sonst, wir haben es ja probiert mit Genossenschaften. Hat nicht geklappt. Aber Ideen willkommen. Vielleicht schafft es ja der Zweite mit einer Genossenschaft. Oder mit anderen Modellen. Vielleicht kann auch das Versorgungswerk sich da engagieren. Die verwalten ja viele, viele Milliarden. Ja, das lasse ich alles mal offen. Das ist zu adressieren. Aber zu sagen, ich will die Investoren nicht haben oder das ist böses Geld und wenn der Zahnarzt kauft, das ist gutes Geld, das macht gar keinen Sinn. Wichtig ist für uns in Deutschland, dass irgendjemand hier sein Geld lässt und investiert. Wir müssen hier Direktinvestitionen fördern. Wenn eine chinesische Firma in Deutschland investiert, ist es super für uns, weil Geld hier reinfließt. Das ist volkswirtschaftlich das Wichtigste, was passiert. Wenn BASF nur noch in Amerika und China investiert, ist es für uns scheiße. Ja? Es ist besser für uns, wenn ein chinesischer Pharmakonzern in Deutschland investiert, als wenn BASF in China investiert. In dem Sinne, viele Themen, viele Ansätze zu weiteren Folgen. Lieber Martin, sollen wir so enden oder willst du noch das letzte Wort haben?
Das passt so.
In dem Sinne, viel Spaß, bewertet unsere Folge oder schreibt an henrizi@opti-hc.de. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.